Hallo und herzlich willkommen zum WeCommerce Podcast. In unsere zweiwöchentliche Kassensturzfolge starten wir gleich mal mit einer Ankündigung, und zwar einer sehr erfreulichen. Denn WeCommerce geht eine offizielle Partnerschaft mit Retail News ein, dem Online-Magazin rund um den Offline- und Online-Handel sowie generell Themen der Digitalwirtschaft. Mit jede Menge interessantem Content und wie der Name schon sagt, vor allem News. Das bedeutet, dass wir ab sofort in jeder Kassensturzfolge die Retail News der Woche präsentieren werden. Und zwar die News, die wir auf der Seite spotten und die wir als besonders besprechenswert ansehen. Zum Start der Partnerschaft haben wir den Initiator der Plattform Markus Günther eingeladen, der uns Einblick in Entstehung und Entwicklung von Retail News gibt. Natürlich hat er auch gleich ein News-Highlight der Woche mitgebracht. Und zwar hat Getir angekündigt, dass sie sich mit der gleichnamigen Brand sowie der Marke Gorillas aus dem europäischen Markt zurückziehen werden. Was für ein Kracher! Aber natürlich war das nicht die einzige Neuigkeit. Vielmehr mussten Christine und ich stark filtern, welche Updates es überhaupt in dem Podcast schaffen. Darunter zählen der Bann von TikTok in den USA für den Fall, dass innerhalb von 9 Monaten kein US-Käufer gefunden wird, Amazons Drohnenlieferprogramm, das weiter ist, als viele vermutlich denken, der Verkauf von Wish an Qoo10, neue Einschätzungen zu Temu-Zahlen und die erneute Verschiebung des Third-Party-Cookie-Aus von Google. All diese Themen jetzt im WeCommerce Podcast.
Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing-Podcast.
Hallöchen Max und Hallöchen Markus, denn Max und ich sind heute nicht alleine im Studio, sondern wir haben unseren neuen Partner dabei, beziehungsweise den Mann hinter der Partnerschaft, Markus Günther von Retail News. Markus, schön dich zu sehen. Wie geht es dir?
Christina, schönen guten Morgen. Max, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht es super. Bin dankbar für die Einladung. Freue mich auf unseren Podcast, auf den heutigen Freitag. Vielen Dank.
So geht es uns auch. Ich war schon ganz aufgeregt. Wir haben ja schon die letzten Wochen ein bisschen an unserer Partnerschaft gebastelt. Wir haben es ja auch schon angeteasert im Intro. Also es wird jetzt zwischen WeCommerce und Retail News Deutschland eine enge News-Partnerschaft geben. Vielleicht kannst du unseren Hörern mal so einen Abriss geben. Was ist Retail News? Was finden die Leute da?
Also in 2, 3 kurzen Sätzen. Retail News ist ein Nachrichtenmagazin. Würde ich sagen, 70-80% ist Core, klassisches Nachrichtenbusiness. Das heißt, News aus der Branche. Durchaus Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube auch als Abgrenzung zu den vielen anderen und etablierten Magazinen ist eine Berichterstattung über die komplette Breite des Einzelhandels. Das heißt, von Pure E-Commerce-Themen bis hin zu dann auch Themen, die aus dem klassischen stationären Einzelhandel kommen und faktisch alles, was dazwischen ist. Das heißt, alle horizontalen Themen, alle vertikalen Themen, ganzheitlich Einzelhandel in Deutschland, das ist der Pitch hinter Retail News.
Man kann es ja eigentlich heutzutage eh nicht mehr trennen, stationär und online. Das meiste sind ja mindestens Hybridmodelle. Was hat dich denn in die Welt des Retail verschlagen? Wie kommt man dazu, so eine Plattform zu gründen? Wie sieht deine Vita aus?
Also ich erspare euch jetzt, dass ich irgendwie mit 16 angefangen habe, mit den Daten von meinem Vater mir ein eBay-Konto zuzulegen und so die ersten Gehversuche in Richtung E-Commerce gemacht hat. Aber ich bin tatsächlich jetzt auch schon über 20 Jahre im Onlinehandel. Ich hatte eine kleine Gründung während dem Studium. Ich habe aber eigentlich die meiste Zeit im Textileinzelhandel verbracht und war vor allem die letzten Jahre, das ist glaube ich so die prägendste Station natürlich, sehr, sehr lange bei Bräuninger. War dort für Business Development verantwortlich, für die Geschäftsentwicklung. Große Zeit lang für die E-Commerce-Entwicklung, das heißt so große Online-Expansion, größere Strategieprojekte, so die dicken Löcher bohren, das war so mein Ding. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch, weil wie du sagst, man kann es manchmal einfach nicht trennen, die Digitalisierung des Stationärhandels. Das heißt, alles, was man so unter dem großen Omnichannel-Stichwort verbindet, das war so meins. Und das ist in der Tat auch ein bisschen der Ursprung von Retail News eigentlich und auch irgendwie ein bisschen ungewollt. Ich hatte Retail News ursprünglich vor einigen Jahren mal begonnen als News-Aggregator, als kleine Meta-News-Plattform, um selber so ein bisschen zurechtzufinden in diesem Dickicht an Nachrichten, die man jeden Tag im Newsletter-Postfach, im LinkedIn-Feed, im ehemals Twitter-Feed und was es alles gibt, hat. Also es war eigentlich eine kleine User-Innovation, wenn man so will, aus einem eigenen Bedürfnis heraus etwas Struktur zu bekommen in die Nachrichtenlandschaft da draußen. Das heißt, ursprünglich war es eigentlich ein kleiner News-Aggregator und ich hatte es dann vor einigen Monaten, es ist schon fast ein Jahr, hat es mich dann ein bisschen gepackt und habe ich mir gedacht, naja, das können eigentlich auch andere, können auch andere von profitieren und so ist dann der Gedanke und die Idee entstanden, wirklich aus Retail News ein echtes Nachrichtenmagazin zu machen und mittlerweile auch mit dem Ziel dahinter, Retail News auch wirklich als Leitmedium zu entwickeln rund um E-Commerce Einzelhandel in Deutschland.
Vielen Dank, Markus. Danke für die Ausführung, für deinen Background. Und ich freue mich natürlich auch sehr auf die Partnerschaft mit Retail News. Retail News ist ja generell für uns in unserem zweiwöchentlichen Kassensturz-Podcast, in der zweiwöchentlichen Kassensturz-Folge auch immer eine Newsquelle, die wir zu Recherchezwecken nutzen. Und daher freuen wir uns umso mehr und ich mich besonders. Und natürlich, jetzt haben wir den Background gehört. Wo kommst du her? Wie ist Retail News entstanden? Aber vielleicht hört es interessiert es die HörerInnen auch noch, ja, was sind denn die Pläne für Retail News? Was ist denn so geplant? Ändert sich die Plattform? Hast du irgendwelche neuen Formate geplant? Erzähl uns da ein bisschen mehr.
Also ich glaube, das Wichtigste, was auch jetzt schon quasi ankündbar ist, ist eigentlich die Weiterentwicklung des Contents in Richtung mehr Know-how und mehr Wissensvermittlung. Das heißt, weg von einem reinen Nachrichtengeschehen, das ist Wissen, Know-how ist vielleicht jetzt auch schon zu 10-20% mit Teil von Retail News, aber das deutlich zu intensivieren, auch zu intensivieren nur durch Zusammenarbeit mit Industrieexperten. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich nur auf Partnerschaft mit Industrieexperten setze. Das heißt, also so wie zum Beispiel auch mit euch, nur mit Menschen zusammenarbeiten und in dem Fall auch über Content-Partnerschaften, die wirklich aus der Industrie Expertise mitbringen und de facto dann auch wirklich echte Know-how-Vermittlung betreiben können. Das ist der eine Baustein. Der zweite Baustein ist natürlich die Marke Retail News und Reichweite, andere Kanäle zu besetzen. Da ist unsere Kooperation natürlich auch ein gewisser Teil davon, aber ich denke da natürlich sehr, sehr stark auch an das Thema Event. Ich denke da natürlich sehr, sehr stark auch als Weiterentwicklung von Wissen und Know-how-Vermittlung an das Thema Education und E-Learning, aber das ist noch ein bisschen früh, da eine Katze aus dem Sack zu lassen. Also im Kern würde ich sagen, mehr Wissensvermittlung und Know-how-Transfer und ein bisschen weg von einem reinen Nachrichtenmagazin, einem reinen Newsblog, was, glaube ich, eben ein bisschen, fast ein bisschen despektierliche Formulierung ist.
Spannend, das ist spannend und wir freuen uns natürlich als WeCommerce Podcast, diese Reise nun ein Stück weit zu begleiten mit unserer kleinen Partnerschaft. Wir hatten es ja schon erwähnt, wir werden jetzt alle zwei Wochen die Retail News der Woche in unserer Kassensturz-Folge präsentieren. Kassensturz, das ist ja unsere zweiwöchentliche News-Folge des WeCommerce Podcast und da wir heute die Premiere haben mit dir zusammen, dachten wir, du bringst uns gleich mal die News der Woche mit. Und zwar hast du uns was Feines von deiner News-Site mitgebracht, das wir heute besprechen können?
Also diese Woche, in der Tat, man musste erstmal überlegen, welche der großen Nachrichten eigentlich auch die richtigen sind, um sie heute ein bisschen rauszupicken. Es war wirklich sehr, sehr viel los, aber ich glaube, an dem großen Thema Quick-Commerce kommt diese Woche keiner vorbei. Das heißt, wir haben eigentlich sogar drei Meldungen, nämlich ein Flink, das neues Geld bekommen hat, ein Getir und Gorillas, das sich nach einer gewissen Vorankündigung nun wirklich komplett aus dem deutschen Markt zurückzieht und last but not least den durchaus, ja, man kann ihn als Rising Star bezeichnen, Knusper, ehemals Bringmeister, Knusper von der Rolex-Gruppe, die in Berlin gestartet sind. Und Berlin als Hauptstadt natürlich so die Arena Nummer eins, wenn es um Online-Lebensmittel und Lieferdienste geht. Das heißt, dieser Dreiklang, sehr viel Bewegung im Quick-Commerce-Markt, ich denke, das ist das Top-Thema diese Woche.
Spannend. Also ich muss auch sagen, wir besprechen ja häufiger die E-Food-Player hier im Podcast. Das ist ja fast schon eine unserer Säulen. Und da muss ich sagen, gerade die Gorillas Gettier News ist spannend. Ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass sie sich jetzt auch so schnell zurückziehen. Du hattest es ja auch angekündigt, dass es war ja eine Reihe von Quick-Commerce und generell E-Food-News die Woche. Aber das war schon für mich die herausragende News. Am 15. Mai wollen sie sich ja zurückziehen aus dem Markt. Kündigungen wurden anscheinend schon verschickt. 1.800 Angestellte in Deutschland, aber eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in den zwei anderen Märkten in Europa mit UK natürlich und auch noch mit den Niederlanden, da wo auch Gorillas aktiv war oder wie man es auch immer wissen, immer noch aktiv ist, aber jetzt bald nicht mehr aktiv ist. Auf der anderen Seite haben sie auch ein bisschen Geld noch bekommen von Investoren, habe ich gelesen, weil sie ja eigentlich eine türkische Firma sind und in der Türkei auf der anderen Seite weiter expandieren wollen. Also anscheinend funktioniert dieses Modell in der Türkei viel besser. Scheint mir so. Also der Gründer von Gorillas war ja selbst auch sehr frisch in Berlin, damals aus der Türkei gekommen eben und hat dieses Modell auch ja ein Stück weit so mitgebracht, zumindest die Inspiration für dieses Modell auch mitgebracht. Das hat man ja gehört im OMR-Podcast und auch in der OMR-Doku so ein bisschen herausgehört. Für mich ist jetzt die Frage, was wird dann eigentlich mit Flink? Die sind ja quasi jetzt Monopolist im Quick-Commerce. Hast du da eine Meinung dazu?
Tatsächlich. Ich würde vielleicht ganz gerne, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch ganz hilfreich, wenn wir mal eingangs versuchen, diesen Quick-Commerce-Sektor so ein bisschen zu schneiden, schemenhaft. Also für mich gibt es eigentlich auf der einen Seite so diese klassischen Lieferdienste, das heißt von Rewe und Co. ähnlich klassischer Online-Shop, Lieferdienst, der, sag ich mal, größer zwei Tage liefert, der gewisse Zeitfenster zur Verfügung stellt, der durchaus auch so aus einer Kundenperspektive, deshalb vielleicht auch sehr so aus einer Kundensicht mal geschnitten, aus einer Kundenperspektive von Wocheneinkauf bis hin zu semi-spontanen Einkäufe eigentlich alles erledigen kann. Dann haben wir im anderen Extrem, also wirklich so die Quick-Quick-Modelle, haben wir natürlich die Flink und ehemals auch Gorillas in Deutschland dieser Welt, die eher in einer Lieferzeit von vielleicht kleiner einer Stunde, das hat sich ja auch ein bisschen bewegt über die letzten Jahre, von irgendwie dem Pitch in 10, 15 Minuten sind wir bei dir hin zu, naja, es ist doch eigentlich eher so halbe Stunde bis Stunde, aber es ist trotzdem noch quick. Das heißt, kleines Lieferzeitfenster eher in Richtung Spontaneinkäufe, zumindest hat sich es, glaube ich, so auch ein bisschen bewahrheitet und durchaus wahrscheinlich auch von der Zielgruppe ein bisschen anders als der klassische Lieferdienst. Und irgendwo dazwischen, so mit einem Schnitt, Überschnitt sowohl rechts als auch links, haben wir eigentlich dann so die bisschen neueren Modelle, wie ein Knusper, die innerhalb eines Tages liefern, innerhalb von wenigen Stunden, die sehr, sehr stark das Thema lokale Erzeuger auch eingebunden haben, die sehr, sehr stark auch wirklich das Game als Logistik-Game betreiben. Neben Knusper, das wollte ich noch sagen, natürlich auch noch ein Picknick, die irgendwie sich auch so ein bisschen in diese Ecke bewegen. Und wo man relativ wenig eigentlich hört, wo aus meiner Sicht auch wenig Bewegung drin ist, ist in dem Erstgenannteren, das heißt in den klassischen Lieferdiensten, die dann irgendwie ein, zwei, drei Tagen in Richtung Wochenende vielleicht liefern, wo du dir ein Zeitfenster aussuchen kannst. Das ist vielleicht auch das unspannendste Modell, weil es relativ simpel ist von den Metriken, auch vermeintlich simpel, was die Logistik betrifft. Viel Bewegung ist halt momentan gerade in dem Quick-Sektor, weil da natürlich die Welt und die Uhr etwas anders tickt.
Absolut, absolut. Und ich weiß nicht, du, man kann es ja auch für die HörerInnen mal veröffentlichen, dass du dich in Stuggi befindet, Good Old Stuttgart. Und findet sich denn da auch Flink und Gorillas, also Knusper ja nicht, das, die haben ja gerade jetzt erstmal in Berlin gestartet, aber was gibt es denn in Stuttgart da so von diesen Diensten?
Ja, ist wirklich eine wichtige Frage, weil ich glaube, man ist bei vielleicht sogar bei keinem Thema weniger gebiased wie bei Online-Lebensmittel-Lieferdiensten. Also sei es durch vielleicht mal eine eigene schlechte Erfahrung, sei es, weil man vielleicht irgendwie ein Fanboy, ein Fangirl ist. Ich muss gestehen, ich war, das kann ich jetzt ja sagen, nachdem die Nachricht raus ist, ich war durchaus ein Gorillas-Fan der ersten Stunde. Das lag daran, dass Stuttgart einer der ersten Märkte für Gorillas war. Das lag daran, dass es natürlich auch mit einem Grund in den Zeitgeist gepasst hat als Gorillas, Stichwort Corona, Post-Corona-Zeit. Das war schon auch ein gewisser Zeitgeist, den die Kollegen da getroffen haben oder generell einfach die Lieferdienste getroffen haben. Und Status quo in Stuttgart, also in der Tat, es gibt noch einen Flink. Es gibt natürlich klassisch einen Rewe-Lieferdienst. Es gab ein Gorillas bis vor wenigen Monaten. Es gibt natürlich noch ein Uber Eats, ein Lieferando. Das sind durchaus ja auch noch ein Marktteilnehmer, der, hatte ich übrigens gerade vergessen, der irgendwo so zwischen diesen drei eigentlich auch rumschwirrt. Also ein Uber Eats kooperiert wiederum mit einem Flink, ist aber gleichzeitig auch ein bisschen ein Wettbewerber, wenn es vielleicht so um diese Use Cases, ich habe Hunger, Freitagabends geht. Insofern, das macht es noch ein bisschen komplexer, aber in Stuttgart sind wir momentan mit Flink unterwegs und den klassischen
Online. Und wahrscheinlich auch nicht mehr Gorillas oder Getir, das wird dann wohl nicht mehr kommen. Christina, bist du noch ein Quick-Commerce-Besteller, eine Bestellerin?
Ich war noch nie eine große Quick-Commerce-Bestellerin, immer nur während Corona, als es irgendwie nicht anders möglich war. Habe das aber danach ziemlich eingestellt, muss ich sagen. Ich habe gestern auch mit Jochen Krisch, unsere Hörer kennen ihn ja schon, du kennst ihn wahrscheinlich auch, Markus, noch ein bisschen bei LinkedIn hin und her geschrieben, was wir zu den unterschiedlichen Quick-Commerce-Modellen sagen. Ich habe gesagt, ich sehe im Quick-Commerce, wenn man rein auf Lebensmittel geht, komplett schwarz, weil es einfach zu margenarm ist. Ich glaube, der Need ist nicht mehr so da, wie er es mal war. Ich glaube, das Wettbewerbsumfeld ist einfach zu schwierig. Ich sehe den Schlüssel wirklich in diesen ganzen White-Label-Lieferungen, Lieferservices, die Volt oder eben auch Uber und dann auch Lieferando anbieten, sodass du wirklich sagst, du kannst den kompletten stationären Handel irgendwie abbilden über diese Apps und die Läden ja sowieso schon als kleine Lager fungieren und daran einfach anschließen, statt jetzt viel in Infrastruktur zu stecken. Volt hatte ja damals auch so Volt Market hieß es, also eigentlich wie so diese Flink Hubs und Gorillas Hubs, wie man sie kennt, wie so kleine Lagerflächen mit allen Lebensmitteln. Das haben sie ja dann wieder eingestellt, jetzt haben sie wieder einen aufgemacht, wo dann 4000 Lebensmittel gelagert werden. Mein Take wäre, dass es eigentlich am smartesten ist, mit den Großen zu kooperieren. Gerade so ein Edeka, der ja irgendwie noch keinen Quick-Commerce-Dienst hat, aber schon eine Marke eingetragen hat, Edeka Now. Also who knows, was sie damit machen. Aber wenn man sagt, man hat ja quasi eh schon die regionalen Supermärkte und da hat man eh schon die Lager und da hat man eh schon die Bestandshaltung, dass man einfach sagt, man nutzt quasi die Fahrer von den einschlägigen Diensten und steigt so dann in das Quick-Commerce-Modell ein. Aber halt gemeinsam, also für die Anbieter wie Volt, Lieferando etc. mit halt weiteren stationären Läden, wo du dann irgendwie sagst, kannst auch Accessoires kaufen. Fand auch den Punkt gut, dass man ja immer sehr biased ist. Ich bin gerade in Leipzig. Hier sieht die Landschaft ganz anders aus als in München. Also in München ist Volt zum Beispiel noch recht schwach, was angebundene Geschäfte betrifft. Hier gibt's wirklich diverse Kategorien, auch bei Lieferando, von Accessoires zu Home-Dekor, also alles, was das Herz begehrt, alles, wofür ich jetzt loslaufen müsste in die schöne Leipziger Innenstadt, kann ich mir gefühlt schon über diese Apps holen. Und mein Take ist, dass darin der Schlüssel liegt.
Ja. Zum Glück wird dir der Gang in die Innenstadt erspart und du kannst weiter in der Küche deine Kettchen bestellen.
Hauptsache kein Menschenkontakt.
Sehr schön. Markus, vielen Dank, dass du uns diese spannende News mitgebracht hast. Wir werden in 2 Wochen dann wieder die nächste Retail-News der Woche besprechen die mitnehmen eben. Dann freuen wir uns, wie gesagt, auf die Partnerschaft. Danke, dass du heute da warst und mit uns über deinen Background, die Planung, über die Partnerschaft und auch die News gesprochen hast. Vielen, vielen Dank. Und dann hören wir uns in Kürze wieder.
Max, vielen Dank. Christina, vielen Dank für die Einladung. Schönen Tag euch und ich freue mich aufs nächste Mal.
Sehr, sehr gerne.
Viel Spaß noch.
Danke.
Das war ja gleich mal eine sehr spannende News, die uns der Markus mitgebracht hat. War aber wahrscheinlich auch nicht die einzige oder war nicht die einzige die Woche. Wir haben ja noch eine ganze Kassensturzfolge vor uns. Und zwar, dann starte ich gleich mal mit der nächsten News, würde ich sagen.
Ja, was hast du mir mitgebracht?
Genau, und zwar aus dem Amazon-Universum muss man sagen, die passt eigentlich ganz gut, die News, weil es hier geht es auch eigentlich um Quick-Commerce, ne, bloß im Umfeld von Amazon. Also Amazon, muss ich sagen, da wusste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gab ein BGH-Urteil, es gab eine Live-Shopping-Ankündigung, es gab NHL-Rechte in Kanada, also super viel spannende Themen. Aber wenn wir gerade bei Quick-Commerce sind, Amazon hat in Arizona angekündigt, eine Drohnenlieferung in diesem Jahr noch anzubieten. Und alle, die jetzt denken, auch das ist ja was super Neues und Spannendes, Amazon macht das schon. Und zwar bereits in Texas. In einem Standort hat das als Testmarkt sozusagen da gestartet im Jahr 2022. Der Ort heißt College Station. Ich dachte, da heißt das eine U-Bahn-Station, aber den Ort gibt es wirklich. College Station in Texas. Da haben sie 2022 zum ersten Mal Drohnenlieferungen angeboten. Und genau, diese Drohnenlieferung wird jetzt ausgeweitet. Es wurde auch schon vorher ausgeweitet auf Amazon Pharmacy, dass du sogar verschreibungspflichtige Medikamente in Texas in College Station dann auch über Drohnenlieferung bekommen hast. Und dieses gleiche Angebot in Texas soll nun in Arizona, Phoenix Meteor Area, als zweiten Standort dazukommen. Und da ganz klar, was der Sinn dahinter ist, natürlich sehr schnelle Lieferungen unter einer Stunde wurden angekündigt, also ähnlich wie im Quick-Commerce-Modell. Und ja, das ist zwar ein Thema, das in Europa wahrscheinlich noch sehr, sehr weit weg ist, aber in USA gibt es das schon und gibt es das jetzt nicht erst seit diesem Jahr schon, sondern schon seit 2022, zumindest in diesen beiden Standorten. Und wir hatten es ja schon auch in den letzten Folgen, als wir auch über diesen Shareholder Letter von Andy Jassy gesprochen haben, hatten wir das Thema schon mal, dass sich Amazon da ja auch klar positioniert, wo auf der einen Seite eben Temu und Shein sehr lange Lieferungen anbieten, dafür einen günstigen Preis, positioniert sich Amazon dagegen und sagt, wir wollen noch schneller liefern und wir wollen wirklich auch, ja, eigentlich so schnell liefern, dass Kunden dann eigentlich wirklich entscheiden, hey, wir gehen nicht mehr in den Einzelhandel, wir müssen ja auch in Orten wie Arizona und Texas sowieso sehr weit fahren, sondern da kommt es dann sogar noch schneller per Drohnenlieferung bei uns an, bevor ich dann in die nächste Mall mit meinem Auto fahre. Und da will, glaube ich, Amazon einfach weiter ein Stück auch vom Kuchen des Einzelhandels abbekommen, zumindest eben in diesen Regionen. Und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und eine sehr, sehr innovative wieder Ankündigung von Amazon.
Für mich fühlt sich das immer ein bisschen an wie so eine Black Mirror-Folge. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, aber eben auch, weil wir in Deutschland diesbezüglich bei solchen Themen immer sehr stark hinterher sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Pickt so eine Drohne ein Paket und bringt es dann zu mir? Oder ist das dann mit smarter Routenplanung, dass wenn irgendwie drei Leute in meinem Haus was bestellt haben oder in der Nachbarschaft, dass es dann auch mehrere Pakete tragen kann? Weißt du da mehr?
So wie ich es gelesen habe, ist es nur ein Paket. Also wirklich pro Lieferung, also es wird dann im Fulfillment Center fulfilled und dann kommt das dann auf so ein Feld und die Drohne hebt ab. Also das Ganze ist ja eigentlich pro Bestellung gleich fulfilled mit der Drohne.
Das ist ja super wild. Ich stelle mir, also wenn man es jetzt langfristig denkt, stelle ich mir schon den Stau am Himmel vor, den Drohnenstau. Wenn du mal überlegst, wie viel bestellt wird, bei uns kommt, glaube ich, dreimal am Tag Amazon vorbei von allen möglichen unterschiedlichen Subcontractoren, die Verdiensten. Alleine bei uns kommen am Tag im Haus bestimmt 7, 8 Pakete an.
Absolut, also wenn man sich das wirklich mal überlegt, mit den ganzen Satelliten, dann die Drohnen, die dann noch liefern, und Amazon ist da ja nicht der Einzige, sondern da gibt es schon auch andere Anbieter, die da testen, dann soll es ja irgendwann auch die Volocopter geben oder genau diese Modelle. Ich glaube, Volocopter ist ja das Ganze, das jetzt auch zur Olympiade in Paris starten soll, also diese, ja, Flugobjekte eigentlich, die auch so kürzere Strecken auch im Metroraum ermöglichen sollen. zu fliegen. Und da, also da möchte ich echt nicht wissen, was am Himmel los ist. Und dann, ja.
Dann gibt es nicht mehr unseren schönen weiß-blauen Bayern-Himmel, dann ist irgendwann alles voller Techno-Schrott. Aber ja. Gut, da sind wir ja noch weit weg von entfernt. Da wird es bestimmt auch, wie ich uns kenne, deutliche Regulierungen geben. Boah, was für eine schöne Überleitung jetzt. Apropos Regulierung. Max, wir hatten ja schon jetzt ein, zwei Mal im Podcast über den potenziellen TikTok-Bann gesprochen in den USA. Und ich habe ja damals, habe ich mich ja sehr kritisch gezeigt, dass das durchgeht und meinte so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das durch den Senat geht. Das ist so gezielt gegen ein Unternehmen und schränkt die Meinungsfreiheit an und das wäre wirklich krass. Jokes on me. Der Senat hat tatsächlich mit einer großen Mehrheit diesem Gesetzesentwurf zugestimmt. Also es waren 79 zu 18 Stimmen. Und der Gesetzesentwurf sieht vor, dass TikTok eben in den USA verboten wird, sollte sich ByteDance nicht innerhalb der nächsten 9 Monate von der App trennen, beziehungsweise dann Teile verkaufen an US-amerikanische Stakeholder, Shareholder, whatever. Begründet wird das Ganze eigentlich wie immer nationale Sicherheit. Man hat Angst, dass irgendwelche sensiblen Daten an China abfließen. Man hat Angst, dass die junge, vulnerable Nutzergruppe manipuliert wird vom kommunistischen China und irgendwelche Denkweisen eingepflanzt werden. Ich habe auch einen Artikel gelesen, der war sehr biased in eine Richtung, der dann zum Beispiel auch gesagt hat, so, dass es kritisch ist, dass so viel Pro-Palästina-Content da ausgespielt wird und so. Obwohl man ja sagen muss, allgemein sollte sich die Regierung ja nicht einmischen, was da für Content ausgespielt wird, solange er ausgewogen ist, aber sollte eigentlich auch keine Meinung dazu haben, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob da jetzt so ein Content ausgespielt wird oder nicht. TikTok hat natürlich bestritten, dass da Daten irgendwie abfließen. Die haben ja auch schon so eine Serverfarm auf US-Boden und mehrere Maßnahmen schon ergriffen, um eben genau diesen Bedenken Einhalt zu gewähren. Sie nennen den Gesetzesentwurf verfassungswidrig. Also Joe Biden hat auch schon gesigned. Crooked Joe ist jetzt verantwortlich, dass TikTok abgeschafft wird. Sie haben aber gesagt, sie lassen das nicht auf sich sitzen und werden auch jetzt erstmal aktiv bleiben. Wie gesagt, sie haben diese 9-Monats-Frist. Biden oder der dann US-Präsident, je nachdem, was bis dahin alles so passiert, könnte aber auch noch eine Verlängerung von weiteren 90 Tagen gewähren, wenn das Unternehmen zumindest schon darauf hinarbeitet, an dieser Veräußerung. Und TikTok wird sich, oder ByteDance wird sich jetzt aber durch sämtliche rechtliche Instanzen kämpfen. Sie berufen sich vor allem auf den ersten Verfassungszusatz. Also da geht es eben genau darum, um das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und da gab es auch schon mal einen Fall in Montana, wo ein US-Richter entschieden hat, dass eben ein staatliches Verbot von TikTok gegen eben genau diesen Verfassungszusatz verstoßen würde. Und das amerikanische Recht basiert ja auf Präzedenzrecht, Case Law oder wie man das nennt. Und nehmen die natürlich als Paradebeispiel und sagen, hey, ihr habt uns doch schon mal recht gegeben in der Sache. Genau, ich finde es schade, wir haben ja schon mal über Pros und Cons eines Verbots gesprochen. Ich finde, da hängen halt auch sehr viele Unternehmen dran, sehr viele Creator. Hat natürlich nicht nur gute Seiten, aber sollte man irgendwie anderweitig sicherstellen können, dass TikTok keine Daten illegalerweise an die chinesische Regierung weitergibt, dann würde ich doch sehr von einem Verbot abraten.
Auf jeden Fall, du als Nutzer, ne? Für dich wäre das natürlich ein herber Verlust.
Ein herber Verlust, wenn meine riesige US-Audience nicht mehr auf mein Golf-Konto zugreifen kann.
Ja, zumindest, ich muss ja schon sagen, also wenn das Ganze in den USA wirklich verboten wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch in Europa verboten wird. Also da ist dann wahrscheinlich USA einfach nur der Vorreiter. Aber du hast ein gutes Beispiel vorher genannt mit diesem Palästina-Thema, dass da vermehrt Content über, ja, Pro-Palästina auf TikTok ausgespielt wird. Und das sind ja auch so ein bisschen die Bedenken, weil eben nachgewiesen wurde, dass die CCP, die Kommunistische Partei in China, eben da Verbindungen zu TikTok hat. Und die haben natürlich ein Interesse auch, dass, sagen wir mal, in Amerika einfach die Unruhe gestört wird. Ne? Das ist ja auch der Systemrivale, muss man ganz klar sagen. Und wenn die einfach nur so ein bisschen mehr Pro-Palästina-Content ausspielen würden, also sagen wir von der CCP aus, nicht von der von USA aus, dass sie sagen, wir wollen weniger Pro-Palästina-Content, sondern auf der anderen Seite eben die CCP, dass die eben das beeinflusst, wie viel ja einfach Pro-Palästina-Content, aber auch also gegen Ukraine, Pro-Russland-Content und so weiter, dass da eben die CCP, die Kommunistische Partei, so in die Köpfe der jungen Generation reinkommt und dann wirklich beeinflusst, was die denken. Und das ist ja so ein bisschen die große Gefahr. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich muss sagen, es ist ja wirklich auch so, dass in China, es gibt Douyin, wir hatten es ja schon letztens besprochen, Douyin ist eben, das heißt nicht mal TikTok in China. In China gibt es Douyin und da gibt es hauptsächlich Educational Content, irgendwelchen positiven Content, also ganz anderen Content auf der Plattform, wie eben hier in der westlichen Welt. Also da sorgt auch die Kommunistische Partei dafür, dass das schön bildend ist, der Content dort, und einfach sehr, sehr sicher ist, was eben auf der anderen Seite in USA und der westlichen Welt nicht passiert. Und dann ist es halt so, dass schon der dass die Plattform, die US-Plattformen, also wir sprechen über ein Verbot einer chinesischen Plattform in der westlichen Welt und wie schlimm das ist, aber die in der chinesischen Welt, also in China, gibt es kein Google, gibt es kein Meta, da gibt es kein Amazon, also all diese US- und westlichen Plattformen gibt es dort nicht, weil die dort verboten sind. Ich komme gerade aus Indien, ne, hatte ich ja schon im Podcast erwähnt, da ist TikTok zum Beispiel auch gebannt. Ne, da war Shein war gebannt. Shein gibt es jetzt wieder durch so einen Merger, wie ähnlich wie jetzt in den USA der TikTok, durch einen Merger mit einem lokalen Unternehmen. Aber sowas gibt es schon, und da gibt es schon so Pro und Cons. Und im Endeffekt, du sagst ja, da hängen sehr viele Creator dran. Ne? Aber was ist, ich würde das auch jetzt nicht so hyper emotionalisieren, weil was passiert, wenn es gebannt wird? Die Creator wandern dann einfach auf Reels und machen dort ihr Creator-Business. Und das ist auch die Umfrage. Da gab es eine Umfrage von Wetbush. Da sagen dann, haben 60% der Nutzer gesagt, okay, wenn TikTok wirklich gebannt wird, dann gehen wir einfach zu Reels, beziehungsweise die haben ja parallel ihre Channels. Also im Endeffekt bin ich da wirklich hin und her gerissen. Ich finde es ein krassen Schritt, ne, das zu bannen, wäre wirklich krass. Auf der anderen Seite sprechen schon auch ein paar Argumente dafür, und ja, das sind meine zwei Takes dazu.
Ich finde genau das, was er als erstes gesagt hat, ist das absolute Gegenargument, warum man es machen sollte. Man kann ja nicht sagen, ja, China macht es auch, warum sollten wir es nicht machen? Das ist ja nichts Positives, dass China staatlich exzessiv eingreift, in welcher Content wird distribuiert und welche Inhalte sind verfügbar. Also das ist eigentlich eher genau mein Punkt, dass wir im Westen eigentlich frei sind in dem, was wir teilen und in dem, was wir konsumieren. Deswegen sage ich, solange man sicherstellen kann, dass Algorithmen nicht manipuliert werden, sei es durch irgendwelche Gesetze, Überwachungsbehörden, wie auch immer, dann finde ich nicht, dass man faktisch, dass eine staatliche Instanz Kontrolle haben sollte, dass ein Informations- und Kommunikationsmedium gebannt wird. Also ich finde das ein bisschen übergriffig aus staatlicher Seite. Natürlich musst du schauen, dass du deine Bürger schützt, aber ich glaube, dass es auch ein bisschen ein Kampf auf Metaebene ist gegen China und dass TikTok halt dann im Zweifel dran glauben muss, so, und da halt ein bisschen so ein Bauernopfer ist. Ob es jetzt ein Verkauf, ob man Verkauf forcieren muss, um genau das zu erreichen, sei mal dahingestellt. Ich glaube es eben nicht, mein Take dazu, aber
Das ist genau, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich so, dass sie eben sagen, okay, wir bannen es nicht gleich, es wird jetzt nicht gleich aus dem App Store und aus dem Google Play Store verschwinden und auch nicht gleich verboten, sondern die Regierung will mit dieser Maßnahme sicherstellen, dass es eben in US-Händen ist, die Plattform, dass es eben nicht manipuliert wird, der Content, und dann darf ja auch weiterhin alles gesagt werden auf der Plattform, was irgendwie im Einklang mit dem Gesetz ist. Was ich noch spannend fand übrigens, was wenn es denn wirklich auch verkauft wird natürlich, ist eine riesen Plattform, was sind denn potenzielle Buyer? Ja, genau, weil da gibt es so ein paar Rumors auf jeden Fall. Also natürlich würden gern alle riesen Tech-Plattformen auch gern TikTok haben. Ne? Also ich glaube, wäre jetzt nicht schlecht für Microsoft, noch so ein TikTok noch on top zu bekommen, dann sind sie wirklich allmächtig. Aber Amerika hat ja eigentlich kein Interesse, dass diese großen Tech-Plattformen noch mehr Macht bekommen, die ja eh schon in so viele Bereiche des Lebens der einzelnen Bürger hineindringen. Und daher gibt es verschiedene Gerüchte man nennt das Outsider Groups. Also eine ist um Steve Manchin. Das ist der Treasury Secretary der Trump-Administration gewesen. Und der will eben eine Investor Group zusammenstellen. Da gibt es eben Gerüchte darum. Ein anderer ist der Activision Blizzard CEO, Bobby Kotick. Der will da auch so eine Investor Group zusammenstellen. Aber insgesamt wird das auf jeden Fall sehr, sehr teuer werden, weil diese Plattform aufgrund ihrer Reichweite, aufgrund des Engagements, aufgrund des Time-in-App-Spans natürlich sehr, sehr wertvoll ist, also sicher mehrere hundert Milliarden Dollar. Deswegen wird das eh nicht von einem geschluckt werden, sondern eben von mehreren. Aber ja, also spannend, wie sich es entwickelt, weil es kann sich ja auch noch ewig ziehen. Also ByteDance wird dann natürlich verschiedene Instanzen durchlaufen, ne, und dann kann sich sowas dann auch bis 2026 noch ziehen, habe ich gelesen.
Ja, ich denke auch, dass das auf keinen Fall dieses Jahr ein Stop oder Go sein wird. Ich finde es nur immer, naja, egal, genug drüber geredet. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem anderen Player, den ich weiß gar nicht warum. Immer wenn ich an TikTok denke, denke ich an Temu und Shein, so irgendwie durch unsere Content-Pillar, die wir so im Podcast haben. Und deswegen dachte ich mir als nächste News vielleicht ganz spannend, über Wish zu sprechen. Ich weiß nicht, wer sich noch an Wish erinnert. Es gibt ja auch die schöne Jugendslang-Expression auf Wish bestellt, wenn man von etwas eine sehr billige Kopie ist. Also wenn zum Beispiel eine Frau in den Freundeskreis kommt und extrem ihre Lippen übermalt hat und ein bisschen zu tief in den Make-up-Topf gegriffen hat, da sagt man gerne, was ist das? Kylie Jenner auf Wish bestellt. Also immer die, ist meistens sehr despektierlich gemeint. Naja, auf jeden Fall hält sich Wish wacker im Sprachgebrauch, leider aber nicht in der Usage. Wish war oder ist eine E-Commerce-Plattform, ein Marktplatz für sehr geringpreisige Produkte. Und Wish war mal brutalst im Hype, vor allen Dingen noch zu Zeiten, als Leute noch auf Facebook abgehangen haben. Und waren eigentlich so, ich würde sagen, der Vorreiter für Plattformen wie Temu und Shein. Wish ist allerdings keine chinesische Plattform, sondern eine US-amerikanische Plattform, die 2010 gegründet wurde von einem Ex-Google-Engineer, vom Piotr Sulczewski und seinem Studienkollegen Danny Zhang, den kann man ein bisschen leichter aussprechen. Und die beiden haben Wish sehr, sehr groß und sehr, sehr erfolgreich gemacht. Also war 2019 mal die drittgrößte E-Commerce-Plattform in den USA, gemessen an Sales, haben im gleichen Jahr eine Series H gemacht und da 11,2 Milliarden Dollar eingesammelt, hatten ein IPO dann in 2020. Und jetzt, und das sind die News, wird Wish für ungefähr 1% des Werts der letzten Bewertung verkauft, für 161 Millionen Dollar an die singapurianische E-Commerce-Plattform Qoo10, falls ich das richtig ausspreche, Qoo10. Die so lokale Marktplätze in Asien vertreibt. Ich fand es eine krasse News, weil man gefühlt von Wish auch gar nichts mehr mitbekommen hat die letzten Jahre. Gibt natürlich jetzt mit den neuen Billig-Playern wie Shein und Temu auch einfach nicht mehr so den Need. Und Wish hat viele Fehler gemacht im Sinne von, sie haben halt auch Kundenexperience nicht priorisiert. Das war schon wilder Westen auf der Plattform. Da gab es dann so Counterfeit Products, also gefälschte Produkte, teilweise gefährliche Produkte, vogelwild. Da war wenig Überwachung, was das Produktangebot und Einhaltung von irgendwelchen Regularien betrifft. Das hat letztendlich dann auch Kunden abgeschreckt. Und wenn es dann eben ein attraktives Alternativmodell gibt, was ähnlich günstig ist wie in Temu oder Shein, dann wechseln die Leute da ja recht schmerzbefreit. Und Wish hatte aber, ja, hat eigentlich die gleichen Dinge ausgenutzt wie Temu und Shein. Es waren sehr kleine Produkte, sehr günstige Produkte, meistens unter 2 Kilo, haben dann dieses Abkommen ausgenutzt zwischen der China Post und dem US Postal Service für sehr günstige Konditionen, die Ware zu verschicken, hatten auch längere Lieferzeiten, hatten also genau diesen Gamble zwischen, okay, wir setzen einfach drauf, dass die Kunden Jeans für 3 Euro wollen und dafür aber 3 Wochen darauf warten. Die waren die Pioniere in Gamification, so die hatten Glücksrad schon auf der Website, da konnte Pinduoduo noch nicht mal Temu buchstabieren. Und ja, ich würde sagen, vieles von dem, was man jetzt auf vor allem in Temu findet, aber auch auf Shein, ist an Wish angelehnt. Ja, und die waren zwischenzeitlich, und deswegen bin ich auch drauf gekommen, mal gebannt in Frankreich. Weil Frankreich gesagt hat, die verstoßen gegen Regularien, und dann waren sie nicht mehr bei Google auffindbar und nicht mehr in den App-Stores und waren mal komplett weg vom Fenster. Also mittlerweile wieder zurück, aber bringt ihnen jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel. So, jetzt habe ich viel geredet. Max, bist du ein treuer Wish-Kunde?
Meine 2 Takes dazu. Ja, also ich glaube, das Spannende an Wish war vor allem, ich glaube, der Jochen, der nennt das ja auch immer als Beispiel, dieser Feed, dass du jetzt eben eine andere Art von Shopping und E-Commerce über Wish angeboten hast, und zwar einen Feed-basierten E-Commerce. Also das nicht mehr alles über die Suche und Kategorisierung geschieht im E-Commerce, sondern und einfach angeboten wird, was die Kunden brauchen, und das dann eben über die Suche gefunden wird, sondern dass den Kunden dann eben über so ein Feed ausgespielt wird, was der Feed und der Algorithmus denkt, dass die Kunden denn benötigen. Und das war so der spannende Ansatz von Wish, aber ist leider eben operativ eben nicht gut exekutiert worden, und dann am Ende gab es dann diese Fehler und auch Bans gefolgt, und dann war es eigentlich am Ende nur noch eine Billigplattform. Und dafür fand ich, also du hattest ja gerade die Zahl genannt, über 100 Millionen wurde es verkauft, also da denke ich mir schon auch trotzdem eine gute Summe, also eine dreistellige Millionensumme für so eine Plattform wie Wish, also so ein ist ja jetzt halt nicht mehr existent eigentlich, ist es trotzdem noch eine starke Summe. Hast du herausgefunden, was denn der singapurianische Investor denn mit der Plattform und mit der Technologie vielleicht anstellen will?
Mit der Plattform an sich einfach Zugang zu anderen Märkten. War wohl schon auf Shopping Spree mit anderen Anbietern, also hat sich schon in mehrere unterschiedliche Länder eingekauft, und da geht es einfach darum, da den Zugang zum Westen zu finden. Interessant fand ich auch, dass eigentlich fast ausschließlich chinesische oder zumindest nicht amerikanische, aber vorwiegend chinesische Seller auf der Plattform verkauft haben. Und Wish war vor 6 Jahren mal die am meisten gedownloadete App und machte in den USA und hat rund 2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Also das sind schon krasse Zahlen. Und wie du eben sagst, das ist komplett eingebrochen über die letzten Jahre, und das ist dann trotzdem noch für 161 Mio weggeht, finde ich auch stark. Hätte auch für 173 Millionen weggehen können, aber da gab es dann Verzögerungen bei den Verhandlungen. Nicht jeder Investor hat dem Verkauf zugestimmt erst, und dann war das ein Hin und Her. Jetzt haben sie sich eine Woche später geeinigt, und jetzt sind es eben diese 161 Millionen. Aber tatsächlich über Q10, ich weiß immer noch nicht, ob ich es richtig ausspreche, habe ich davor noch nie in meinem Leben was gehört. Wenn es ein aufstrebender Player werden wird, dann werden wir natürlich berichten.
Das ist, bringt uns zum nächsten Thema, und zwar, wir bleiben im Bereich der chinesischen Plattformen. Ich habe noch eine News mitgebracht, auch im Bereich große Zahlen und Zahlen, die auch gechallenged werden. Und zwar habe ich einen Artikel im Manager-Magazin gelesen von Pip Glöckner. Der hat das Ganze dann auch in seinem Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast besprochen gehabt. Letzte Folge war, glaube ich, letzte Woche Mittwoch. Und auch im OMR Podcast war das ein kleines Thema, und zwar ist es so, dass über die Größe von Timo ja nur spekuliert werden kann, denn Timo reportet seit 2021 den GMV nicht mehr, beziehungsweise die Mutter unter Muttergesellschaft PDD, Pindudu, reportet das nicht mehr, und deswegen gibt es nur Schätzungen, und da gab es eben im letzten Jahr Schätzungen über die Größe, dass eben Timo in 2023 1,1 Billionen Euro GMV gemacht haben soll. Und das wäre dann sogar größer als Amazon. Und auf diese Riesenzahlen berufen sich ja dann auch immer Branchenexperten mit der Größe und der Macht von Timo, dass es eben einfach so ein Riesenmonster so geworden ist und so schnell gewachsen ist. Und diese Zahlen werden aktuell gechallenged. Und da hat der Pip Glöckner eben zuletzt eben ist eine eigene Berechnung gemacht und die dann auch im Manager-Magazin veröffentlicht, und ja, angestoßen wurde er von einem gewissen Financial Times-Journalisten Dan McCrum. Und dieser Dan McCrum ist eine sehr spannende Persönlichkeit, hat auch über dieses Thema in seinem Podcast gesprochen, denn es ist die Person, der Journalist, der den Wirecard-Skandal aufgedeckt hat. Also wirklich ein hochkarätiger, investigativer Journalist, und der bezweifelt die großen Zahlen von Pindudu bzw. Timo auch. Und der Pip Kirkner hat dann mal seine eigenen Berechnungen gemacht und ist dann eben davon ausgegangen, dass eben Timo Pakete ausliefert. Da gibt es ja gewisse Zahlen eben, wie viele Pakete Timo eben nach USA und Europa verschickt, und dann hat er das mit dem durchschnittlichen Warenkorbwert, da gibt es eben auch, sagen wir mal, Umfragen und Schätzungen, hat er eben das Ganze multipliziert, und am Ende ist er dann eben nur noch auf einen GMV von 25 Milliarden Euro gekommen versus eben der 1,1 Billionen, die davor im Raum standen, was natürlich immer noch ein Bruchteil davon ist, oder was ein Bruchteil davon ist, was geschätzt wurde, und dann auch auf der anderen Seite diese ganzen Zahlen ein bisschen realistischer wirken lassen. Denn im Endeffekt ist es so, dass ja bei diesen 1,1 Billionen GMV zum Beispiel die Marketingquote nur bei 0,4% liegen würde. Und wir wissen ja alle, wie sehr Pindudu, der Timo, in Marketing investiert hat. Wir wissen, dass sie Super Bowl in Amerika geschalten haben. Wir wissen auf TikTok, auf den ganzen Meta-Plattformen, wie viel sie da reingebuttert haben. Wir haben es ja auch selbst gesehen, dann die Werbung. Und da ist eine Marketingquote von 0,4% schon sehr unrealistisch. Und wenn wir jetzt aber die GMV von 25 Milliarden ansetzen, dann wäre die Marketingquote bei 18%, was dann schon eine eher realistischere Quote wäre. Also insgesamt sind diese Berechnungen eben dann viel realistischer und wirfen dann aber auch ein anderes Blick auf die Größe und die Bedeutung von Timo eben als vorher angenommen. Und das ist ja auch so, da gab es dann im Rahmen dieses Manager-Magazins auch Auswirkungen der Google-Suchanfragen von Timo. Da sieht man auch, dass diese Suchanfragen von Timo seit Q3 letzten Jahres eher abflachen, also das Interesse an der Plattform und die Bedeutung da wirklich eher am absteigenden Ast ist. Und sehe ich das eben auch so, dass wir vielleicht dann sogar am Ende dieses Jahres mit unserer Prediction richtig liegen, dass Timo eben nicht mehr dastehen wird, wo es mal in 2023 war, wo es dann auch diesen Hype gab und wo es auch diese Riesenberichterstattung drüber gab über Timo, weil das Ganze ging ja auch so ein bisschen von der Industrie aus, dass diese Timo-Thema auch so ein bisschen aufgeblasen wurde. Ich will es jetzt nicht da irgendwie auch negativ verwenden, dieses Wort, aber eher so, okay, da wurde sehr viel berichtet über Timo. Es wurden Artikel ja auch, kam sogar in Tagesschau und in öffentlichen Rechten Berichte darüber, einige YouTube-Videos. Es wird sehr, sehr viel über Timo berichtet, und Thema wird dann halt sehr viel Bedeutung beigemessen, was am Ende vielleicht dann auch gar nicht so besonders groß ist, wie es angenommen war. Und genau, das heißt, ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht, weil dann wäre eine Prediction von uns auf jeden Fall wahr geworden.
Aber, aus Amazon-Sicht freust genau. du dich auch, sei ehrlich.
Ja, ich sage immer, also Timo, Amazon sollte sich gar nicht als Wettbewerber von Timo sehen. Und für mich, ne, also ich betreue auch keine China-Seller, die keine Marke haben, sondern wir als Agentur betreuen ja nur Markenhersteller, die wirklich mit ihrer Marke auch rausgehen, die ihre Marke nutzen, um auf der Plattform zu verkaufen und auch die Marke dann wirklich auch im Vordergrund haben. Und deswegen so ein Timo-Seller wäre ja ich im Endeffekt eh kein potenzieller Kunde von mir, daher eigentlich eher so von der Seitenlinie das ganze Thema betrachtet.
Ja, ich meinte jetzt auch nicht, dass Timo-Seller Kunden bei dir sind, sondern dass vielleicht Kunden eher von Premium-Marken abwandern und sich Billo-Scheiß bei Timo kaufen. Aber wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass Amazon sich wohl eher Richtung Premium positioniert, Premium-Delivery, schnelle Versandzeiten und dann einfach vielleicht einfach andere Leute targetet. Bevor ich zu meiner letzten News komme, möchte ich da kurz anschließen, Realität versus Wahrnehmung. Ich war letztens im Podcast von Mint und habe da mit dem lieben Flo gesprochen, einer der Gründer. Und da ging es unter anderem um unser Shein/Temo-Experiment. Und er hat ein Snippet davon bei TikTok hochgeladen. Und es wurde wild diskutiert in den Kommentaren. Und ich finde, dass man dann wieder mal sieht, wie weit Realität und das, was wir denken, auseinanderliegen. 90% der Kommentare verteidigen Shein. Das ist nämlich ein Ausschnitt, wo ich sage, dass sich die Leute mit weniger Qualität zufrieden geben und dafür einfach mehr Klamotten bekommen. Und wenn man dann mal sieht, wie so der Durchschnittsdeutsche online einkauft, habe ich mal wieder vor Augen geführt bekommen, okay, wir sind mit unserer Einschätzung und auch unserer subjektiven Wahrnehmung davon, was ist Qualität und was ist Qualität nicht, so weit weg davon, wie das so 0815 Durchschnittsbürger sehen, weil tatsächlich alle reingeschrieben haben, so, ja, also ich habe mehrere Teile davon, ich finde das super, Shein-Mode gibt es auch bei Otto, nur dreimal so teuer, bei Zalando auch, ich trage die Kleidung regelmäßig, Bademode ist auch super, meine Skienkleidung ist noch gut, ich weiß nicht, was ihr da bestellt. Also auch ein bisschen emotional, muss ich sagen, schon fast. Und fand ich irgendwie mal wieder cool, so einen Einblick zu bekommen, neben unserem Selbstexperiment, wie sehen random Frauen, das sind jetzt nur Frauen, auf TikTok die Qualität von Shein und wie schätzen die das ein? Und da sieht man halt mal, Premium ist auch schön und gut, aber greift halt nicht das allerbreiteste Segment ab.
So ist es. Ja, also Shein, sage ich ja sowieso, ist für mich eher spannender als Timo, wegen der Technologie etc. Aber genau, da im Endeffekt danke für diesen Bericht. Da hast du mir noch gar nicht erzählt gehabt.
Ja.
Finde ich auf jeden Fall auch wieder.
Habe ich als Überraschung mitgebracht. Ja, genau. Ich schicke dir den Clip gerne rüber.
Cool. Ja, sehr gut. Ja, weil es ist, wie du sagst, auch teilweise eye-opening und wenn man sich auch aus seiner eigenen Bubble so ein bisschen rausbewegt und seiner eigenen Einschätzung und genau, wir sind ja hier in unserem München Innenstadt da. Das ist natürlich was ganz anderes insgesamt.
Ja, die städtlichste Provinz der Welt, München, in unserer Bubble. Cool. Dann ein letztes Thema noch. Wer hätte es gedacht? Google verschiebt nochmal das Ende der Third-Party-Cookies in Chrome. Also die Cookie-less Future ist jetzt noch weiter in der Future. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass Google das getan hat. Also das Ende zu verschieben. Ursprünglich war 2022 geplant, dann 23, 24, jetzt 25. Interessant ist nur, dass sie ja dieses Mal tatsächlich schon damit angefangen hatten. Also mit der Abschaltung bei einigen Nutzern und eigentlich sie ja auch diese Privacy Sandbox 2023 schon umfangreich getestet haben. Jetzt gibt es aber diverse Bedenken seitens von Regulierungsbehörden und Entwicklern und dass man noch mehr Zeit braucht, um jetzt quasi die Rückmeldungen zur Privacy Sandbox zu bewerten. Also wer nicht weiß, was die Privacy Sandbox ist von Google, ist eine Initiative, die quasi darauf abzielt, die Nutzer im Internet besser zu schützen, also Thema Datenschutz, aber insbesondere in Bezug auf Werbung und Tracking, aber auch Werbetreibenden nach wie vor die Möglichkeit zu bieten, Werbung zu schalten, bloß halt anonymisierter, würdest du das so sagen? Ja.
Ja.
Genau, also dass man nicht mehr einzelne Nutzer nachverfolgen kann, sondern mehr so ein Audience-Based-Ansatz damit fährt. Genau. War es eigentlich schon, heißt kein Aufatmen, heißt nur ein Zwischenatmen und abwarten, ob Google 2025 dann, dann wirklich durchziehen wird. Testphasen laufen weiter und ist aber auf jeden Fall noch offen, wie genau der Abschaltungsprozess und der Übergang dann beim tatsächlich geplanten Ende dann vonstatten gehen wird.
Genau, es soll ja wirklich auch im nächsten Jahr dann vollzogen sein. Anscheinend brauchen die einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um die Tests auszuwerten.
Genau.
So habe ich das verstanden.
Ja.
Und genau da vielleicht nochmal auch für die HörerInnen zur Einordnung, warum das eben so ein Riesenthema ist, weil diese Third-Party-Cookies eben Werbetreibenden plattformübergreifend erlauben, diese Nutzer dann eben außerhalb einer Plattform wie Meta oder wie sonst irgendwelchen Werbeseiten, auf denen Werbung ausgespielt wird, die dann zu erreichen, zu identifizieren mit ihrem Interesse und dann eben auch zu tracken, was danach passiert eben mit diesen Nutzern, ob sie was kaufen oder nicht. Also das ganze Conversion-Tracking-Thema, das wurde eben über Third-Party-Cookies abgebildet. Und Google ist dann eben so dominierend in ihrer Marktmacht, in ihrer Stellung. Und wenn die dann eben diese Third-Party-Cookies abschaffen, aus ihren Browsern bannen, dann haben wir global 65%, also Google Chrome ist der Browser, der global 65% Marktanteil hat. Das heißt, wenn die auf einmal Third-Party-Cookies bannen, ist dann bei 65% der Nutzer-Tracking nicht mehr möglich. Bei Mobile sind es sogar 66% mobile Geräte. Also deswegen ist das eben so ein Riesenthema.
Was Chrome nicht sowieso schon der letzte, the last one standing?
Genau, also ja. Chrome ist der last one standing, denn die ganze Initiative ging natürlich von Apple als Privacy First Company aus, die 2018 schon damit gestartet haben. Und zwar ging es los, da haben sie ein Intelligent Tracking Prevention Kit gestartet, Tracking 1.0. Und dann wurde das dann Cookies innerhalb von 24 Stunden wieder aus dem Browser gelöscht hat. Dann wurde das Ganze 2018 nochmal ausgeweitet, dass sie eben geblockt werden, direkt gleich, also ohne, dass sie in 24 Stunden sogar behalten werden, gleich geblockt. Da in dem Jahr gab es ja auch dann die GDPR. Dann ist Google Chrome nachgezogen und hat das eben Ende 2019 angekündigt, dass sie das eben auch tun werden. Firefox auch eben im Jahr 2019 das Ganze gebannt. Also Safari, Firefox gibt es schon länger nicht mehr, aber es war nicht so gravierend, weil eben die Marktanteile von diesen Browsern eben nicht so hoch sind und Google halt mit Chrome auf mobilen Endgeräten, aber eben auch auf Desktop so krass dominierend ist und das am Ende eben, wenn die entscheiden, dass die Cookies gebannt werden, dann ist es halt, betrifft es eigentlich einen Riesenteil des Marktes, während bei Apple Safari und Firefox ja echt nur ein kleiner Teil des Marktes betroffen ist.
Ja, aber wenn du alle anderen zusammennimmst, sind es auch 35% vom Markt.
So ist es, klar.
Ja.
So, ja, das ist dann, genau, da ist das schon länger nicht mehr möglich. Klar, ich habe ja gesagt, 2018 ja. Schon bei Apple Safari. Also das ist jetzt wirklich 6 Jahre schon her. Und Google hat es vor 5 Jahren, 2019, angekündigt, dass sie es auch
machen. Speedy Gonzales.
Ja. Gut, Christina, das war auf jeden Fall eine spannende News, vor allem die Einordnung nochmal, weil wir oder auch generell, dass du über das Thema gesprochen hast und die News mit eingebracht hast, weil wir hatten gerade in der letzten Folge ja das Retail-Media-Thema und
Attribution,
da kam das Tracking. Thema ja nochmal auf, ja. Mit Tracking, Attribution, genau, und hatten auch schon öfter drüber gesprochen und deswegen super spannend dieses Update eben dazu. Also Werbetreibende und generell ja Menschen, die mit diesem Ökosystem Geld verdienen, die können jetzt erstmal aufatmen und ja, dann müssen sie trotzdem im nächsten Moment wieder weiter bangen, denn 2025 soll es ja dann wirklich kommen.
2025 wird es dann auch 2026. Ja,
genau. Aber es wird ja auch an Lösungen gearbeitet. Ja, ja, ja. Ne? Also das heißt, du verlierst dann ja nicht dein Business, sondern es wird halt anders irgendwie eine Möglichkeit geben zu tracken. Voll. Christina, es hat Spaß gemacht, mir heute wieder mit dir über die News der Woche, der letzten zwei Wochen zu sprechen, so ein paar Themen mit reinzunehmen und auch natürlich besonders mit dem Markus Günther, unserer neuen Partnerschaft mit Retail News, dann eben auch zu sprechen über das Thema Quick Commerce, über diese spannende News Gorillas und so ein bisschen über unsere Partnerschaft zu sprechen. Also es war eine rundum bunte Folge, würde ich sagen. Und damit entlasse ich dich, aber wir uns entlassen uns gleichzeitig, weil ich muss jetzt auch gleich arbeiten und du nochmal mit dem Hund raus. Entlassen wir uns ins Wochenende und dann wünschen wir allen HörerInnen auch einen guten Start in die Woche, einen schönen Montag und genau, so wie immer, aktiviert die Glocke, rezensiert die Folge und was ihr auch alles für uns tun könnt, wir würden uns freuen.
Ich wollte noch dazu sagen, es hat ja auch seinen Sinn, dass wir mit Retail News Partnern, Max und ich haben hier immer 45 bis 60 Minuten Zeit und wir ziehen uns natürlich immer die 5, 6, 7 nicesten News raus, aber das war natürlich nicht ansatzweise alles, was passiert ist in den letzten zwei Wochen, nur das, was wir am wichtigsten befunden haben. Deswegen geht auch gerne auf Retail News, klickt euch durch, informiert euch, diskutiert mit uns. Wie Max schon gesagt hat, wir sind immer offen für jeglichen Diskurs, jegliche Diskussion. Beide auch sehr aktiv auf LinkedIn. Addet uns da gerne. Bewertet uns, folgt uns. Habt euch lieb, seid nett zueinander und dann sehen wir uns in einer Woche wieder.
Tschüss.
Checkout. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original-Podcast, produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.